Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Tausende zerstörte Häuser und Zehntausende Menschen auf der Flucht. Noch immer lodern die Großfeuer im Raum Los Angeles. Und fast ein Drittel weniger Asylbewerber. Die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland wollen, geht zurück. Ganze Straßenzüge sind abgefackelt, überall nur noch schwarze Ruinen und dazwischen ragen ein paar verkohlte Palmen in den Himmel. Mitten im Wohngebiet nicht nur, aber vor allem der Reichen und Schönen in Los Angeles in den USA. Seit Tagen toben dort Feuer, die nur schwer zu kontrollieren sind, auch wegen der starken Winde, die mit Funken weit durch die Luft wirbeln. Dieser Anwohner in L.A. versucht deshalb verzweifelt, Haus und Grundstück mit einem Gartenschlauch irgendwie mit Wasser einzusprühen, damit der Funkenflug von gegenüber es nicht in Brand setzt.
Wir versuchen, das hier feucht zu halten und so weit möglich zu helfen. Mein Sohn wäre am Boden zerstört, wenn sein Zuhause abbrennt.
Ja, bei rund 2000 Häusern hat das alles schon nicht mehr geholfen. 5 Menschen sind auch ums Leben gekommen. Viele haben ihr Zuhause verloren. Katharina Wilhelm für das ARD-Studio Los Angeles. Wo sind die Flammen denn inzwischen zumindest so einigermaßen unter Kontrolle?
Nur in Thailand tatsächlich. Also die Hollywood Hills, die haben ja tatsächlich vor einigen Stunden angefangen zu brennen. Also das ist dieser Abschnitt, den man vielleicht auch kennt, wenn man irgendwas mal in Hollywood gesehen hat. Das sind diese Hügel über Hollywood, über dem Hollywood Boulevard mit diesen Sternchen. Ne? Die haben auch angefangen zu brennen, aber da konnte die Feuerwehr so ein bisschen Entwarnung geben. Das haben sie einigermaßen im Griff. Aber die anderen großen Brandherde, vor allem Pacific Palisades, das ist ja direkt am Pazifik, da konnten sie noch nicht so viel ausrichten. Und da hofft man eben drauf, dass vor allem die Winde jetzt nachlassen.
Zehntausende Menschen mussten ja fliehen, ihre Häuser zurücklassen. Ist das Ausmaß der Zerstörung tatsächlich historisch, wie manche jetzt schon sagen?
Ja, vor allem die Zahlen sind ja noch mal viel höher. Es sind ja mehr als 100.000 Menschen mittlerweile, die geflohen sind. Also es ist wirklich auch eine enorme Zahl. Aber wenn man sich einfach die Bilder, die Videos dieser Zerstörung anschaut, da muss ich auch sagen, ich habe ja lange in L.A. gelebt, das ist nicht mehr das L.A., was ich eigentlich kenne. Also das sind wirklich ganze Häuser, ja, Straßenzüge komplett zerstört worden. Der PCH, also dieser historische Highway direkt am Pazifik entlang zum Beispiel, den kennt man auch aus vielen Filmen. Da steht teilweise kein Haus mehr. Also es ist wirklich erschreckend und klar, was auch für Schlagzeilen sorgt, viele Promis haben ihre Häuser verloren. Paris Hilton zum Beispiel hat darüber getweetet, dass ihr Haus in Malibu abgebrannt ist. Mandy Moore, Billy Crystal, also ganz viele, auch Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, der lebt ja auch in Los Angeles. Alle die mussten ihre Häuser verlassen und haben wahrscheinlich tatsächlich auch mit viel Zerstörung zu kämpfen.
Jetzt wird Kalifornien ja regelmäßig von Waldbränden heimgesucht und wir hören jetzt von Wassermangel, von Verstärkung, die gebraucht wird. Warum kriegt die Feuerwehr die Flammen diesmal nicht in den Griff?
Weil es einfach eine ja sehr schwierige Situation ist. Einerseits wieder sehr, sehr trocken. Also wir haben einen Dezember gehabt mit kaum Wasser, mit kaum Regen. Das heißt, in Teilen fehlt dann eben auch das Grundwasser, was man zum Abpumpen benutzen kann, um diese Brände zu löschen. Auf der anderen Seite sind diese Santa Ana Winde. Das sind diese spezielle, sehr heiße Winde auch. Die sind unheimlich stark, teilweise 120, 130, 140 Stundenkilometer. Und die erschweren eben auch nochmal die Löscharbeiten. Und dann ist das Ganze in einem sehr, sehr hügeligen Gebiet. Also es ist kein plattes Land, sondern wir haben wirklich mit Hügeln zu kämpfen. Da kommt die Feuerwehr auch sehr schwer hin, muss Hubschrauber entsenden und die können dann eben oft auch nicht starten, wenn die Winde so stark sind. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass diese Löscharbeiten so schwierig sind.
Dankeschön, Katharina Wilhelm. Assad war kaum gestürzt, da forderten die Ersten schon, alle Asylbewerber aus Syrien jetzt so schnell wie möglich in ihr Heimatland zurückzuschicken. Das zeigt, wie heiß umkämpft das Thema Migration vermutlich auch im Wahlkampf sein wird. Umso spannender sind da natürlich die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Demnach sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Asylanträge bei uns in Deutschland gestellt worden. Und zwar fast ein Drittel weniger. Klingt erstmal sehr viel, aber Dietrich Karl Meurer, NDR 2 Berlin, was heißt das denn in absoluten Zahlen?
Ganz einfach, im letzten Jahr stellten 229.751 Menschen einen Erstantrag auf Asyl, also knapp 230.000 und damit eigentlich mehr Menschen als zum Beispiel in Rostock leben. Die meisten der Asylsuchenden kamen übrigens aus Syrien, Afghanistan und aus der Türkei. Aber du hast es gerade gesagt, diese knapp 230.000 waren deutlich weniger als im Jahr zuvor. 2023 stellten fast 100.000 mehr einen Asylantrag.
Was sind dann wohl die Gründe dafür, dass hier weniger Menschen Asyl beantragen? Ist Deutschland als Ziel unbeliebter geworden?
Das würde ich nicht behaupten. Die Entwicklung der Asylzahlen hängt ja immer ab von einer ganzen Reihe von Faktoren. Zuallererst natürlich von den Konflikten und Krisen, vor denen die Menschen fliehen, aber auch zum Beispiel von der Zugänglichkeit der Schleuserrouten. Und ein wichtiger Faktor sind auch immer die Maßnahmen in den Zielländern der Asylsuchenden. Und da ist die Bundesinnenministerin Nancy Faeser überzeugt davon, der Rückgang der Asylanträge hängt ab von verstärkten Grenzkontrollen, die ja an allen deutschen Landesgrenzen eingeführt wurden. Die Ministerin sagt, damit werden Schleuserrouten durchkreuzt. Die Grenzkontrollen müssen ja immer bei der EU angemeldet werden. Das ist bis März schon gemacht worden. Faeser will die Kontrollen aber auch danach weiterführen.
Ja, damit sind wir schon mittendrin. Was heißen diese neuen Zahlen für den Wahlkampf?
Naja, zunächst sah es ja eigentlich so aus, als würde Migration kein Top-Thema für den Wahlkampf werden. Aber zum Beispiel auch durch die neue Lage in Syrien wird es doch zumindest wichtig. Die Union zum Beispiel hat sich gemeldet heute. Beispielsweise sagt der CDU-Innenpolitiker Alexander Trom, trotz des deutlichen Rückgangs sei die Zahl noch immer zu hoch. Die Kommunen und die Gesellschaft seien überfordert. Er fordert eine Verschnaufpause durch mehr Grenzkontrollen und auch durch die Zurückweisung von Menschen, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben. Ansonsten, wir wissen, die AfD, die will einen harten Kurs in dem Thema. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht setzt auf eine Begrenzung der ungeregelten Migration. Die SPD dagegen vor allem auf europäische Zusammenarbeit und die Grünen, die betonen den humanitären Schutz.
In Deutschland wurden im vergangenen Jahr deutlich weniger Asylanträge gestellt. Danke, Dietrich Kallmeurer. 500 Millionen Dollar, das ist sozusagen das Versprechen zum Abschied von Lloyd Austin, dem noch US-Außenminister. Denn so viel Geld hat er der Ukraine zugesagt für weitere Militärausrüstung und Munition im Kampf gegen Russland. Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein, da ist Austin ja Gastgeber. Mehr als 50 Länder sind dabei auf dem US-Luftwaffenstützpunkt. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky. Er hat die Partnerländer um Geld gebeten, um dann selber Kampfdrohnen in der Ukraine produzieren zu können. Oliver Neuroth, NDR 2 Berlin. Warum sind diese Drohnen aus Zelenskys Sicht so entscheidend?
Kampfdrohnen sind eine sehr moderne, effektive Waffe, auf der einen Seite, um anzugreifen, aber eben auch, um sich zu verteidigen aus der Luft. Und Luftverteidigung ist es ja, worauf Zelensky aus ist, auf mehr Unterstützung aus dem Westen in diesem Bereich. Konkret würde es also um Geld gehen aus dem Westen, um zusätzliches Geld, um diese Geräte, diese Kampfdrohnen ihm selbst zu produzieren in der Ukraine, um auch ein Stück weit unabhängiger zu sein.
Was sagt Zelensky denn aber denjenigen, die nun sagen, wir brauchen nicht noch mehr Waffen? Wir brauchen endlich ein Ende dieses Krieges.
Den sagt er, ein Ende des Krieges gibt es nur mit mehr Waffen. Er will Stärke zeigen Richtung Russland. Weniger Waffen würden für Zelensky bedeuten Schwäche. Und das könnte Russland animieren, die Ukraine noch stärker, noch heftiger anzugreifen. Aber Zelensky hat vor kurzem ja auch schon mal gesagt, dass er sich vorstellen könnte, die russisch besetzten Gebiete der Ukraine an Russland abzugeben, um so Frieden zu erzeugen. Das ist ein gewagtes Szenario, finden die westlichen Staaten nicht unbedingt gut, um Russland keinen Sieg zu ermöglichen und keinen Erfolg zu ermöglichen.
Nun stehen ja sowohl in Deutschland als auch in den USA jetzt große Änderungen an. Hier eine Bundestagswahl, in den USA wird bald Donald Trump neuer Präsident. War das jetzt heute womöglich das letzte Treffen dieser Ukraine-Kontaktgruppe?
Das könnte durchaus sein, denn Donald Trump hat ja schon angekündigt, dass er sich mehr oder weniger zurückziehen will aus der Ukraine-Hilfe, zumindest nicht mehr so viel geben will, wie bisher die USA gibt. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat heute in Ramstein gesagt, auf gar keinen Fall darf dieses Ramstein-Format bröckeln, sich auflösen. Also er hält daran fest, dass diese Unterstützergruppe weiter zusammenkommt. Ob das eben künftig in Ramstein der Fall sein wird oder woanders, das ist nun die große Frage. Eventuell hat künftig einfach die NATO den Hut auf für diese Unterstützergruppe und nicht mehr die USA.
Oliver Neuroth hier im NDR 2 Update. Danke nach Berlin.
Und danke, André Schünke. Das war das NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.